Veränderung, vom Denken, das heutige Thema. Ich hoffe, die Predigt wird für die einen eine Herausforderung und für andere ein Hoffnungsschimmer. Möge Gott reden, weil alles andere ist nur bedingt von Interesse. Ihm sei der. Amen. Kurz zum Ablauf der heutigen Predigt, damit ihr euch ein bisschen zurechtfinden könnt. Es sind ein paar Informationen heute, die ich euch mitgeben möchte. Wenn, könnt ihr gerne noch auf mich zukommen und ein Handout anfordern. Das ist kein Problem. So sieht es aus. Wir fangen an mit dem Ursprungsvers, was ein bisschen das Thema vorgeben wird. Machen einen kurzen Abstecher in Emotionen und Verwicklung von denen. Einen kurzen philosophischen Ansatz zu allgemeinen Überzeugungen und schauen uns negative Denkmuster an. Und was ein Gedanke aus der Psychologie zu diesem Thema ist und dann ein Gedanke aus der Bibel und schließen ab mit der entscheidenden Rolle vom Heiligen Geist. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Römer 12, 1-2. Wörtliche Bedeutung von der Erneuerung von der Sinn kann sein, Sinnesänderung, neulegend, Nachdenken oder auch Umkehr. Theologisch könnte man sagen, es ist die innere Veränderung weg von der Sünde und hin zu Gott. Psychologisch könnte man sagen, eine Veränderung von der Lebensauffassung oder Transformation in der Krise. Ich finde, das passt relativ gut zusammen. Zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, es ist die Hinterfragung von der eigenen Überzeugungen, von der eigenen Denkweise und die Abkehr von denen zu einer neuen Sichtweise aufs Leben. Mit diesen Grundgedanken starten wir in die heutige Thematik und schauen nur einen Teil davon an. Und eine folgende Frage möchte ich hier in den Raum stellen. Sind wir nur Opfer von den Schwingungen, von den Gedanken, die an uns angebracht werden? Sind wir der gezogene Kreis von den Emotionen, die in unser Bewusstsein planschen, hilflos ausgeliefert? Wir alle haben sie, die Emotionen, die nicht zu bändigen scheinen. Und die Gedanken, die unveränderbar wirken. Oftmals sind uns gefestigte Gedanken oder Überzeugungen gar nicht als solche bewusst. Die Bibel hat einiges zu Gedanken, Gefühlen und unseren Sinn zu sagen. Und ein paar Gedanken möchten wir heute auch anschauen. Und vielleicht, warum auch, wieder mal die Sonntagsschulantwort Jesus die richtige Antwort ist. Auf zwei Denkensarten möchte ich heute ein bisschen eingehen. Einerseits ein bisschen Überzeugung im Allgemeinen, vielleicht so ein bisschen der Sinn für Wort. Und weil wir alle davon betroffen sind, negative Denkmuster. Und da noch etwas schnell ein bisschen eingeschoben. Ich bin kein Psychologe. Wenn es hochkommt, ein Hobbypsychologe. Aber ein gewisses Interesse besteht. Und es ist recht, eigentlich nicht so überraschend, wie viel Überschneidungen, dass es gibt in den Feldern von Glauben und Bibel und der Psychologie. Vieles, was wir in der Psychologie haben, finden wir schon in der Bibel. Und ich möchte auch noch ganz kurz sagen, ich gehe nicht im vollen Maß auf Emotionen ein. Das ist ein Riesenthema, nochmal für sich. Das würde den Rahmen sprengen. Ich habe schon ein paar Informationen heute. Ich möchte einfach es nur kurz aufgreifen, weil es doch sehr, weil unsere Emotionen sehr mit unserem Denken verwoben sind, aber es nicht im Detail aufschlüsseln. Das ist ganz schön. Ja, nein. Wir bleiben noch da. Genau. Emotionen spielen eine Rolle, oder wenn es um unser Denken und unser Handeln geht. Viele Gedankenpfade, die wir haben, gehen wir eigentlich nur begehen, weil wir irgendetwas erlebt haben oder weil wir Sachen dabei gefühlt haben. Somit erzählen unsere Emotionen eine Geschichte. Eine Seelsorgerin hat mir mal erzählt, als ich so ein bisschen am Boden von meinem eigenen Sein gesehen bin, Wut und Angst sind keine negativen Emotionen. Sie erzählen dir einfach, dass etwas nicht stimmt. Das habe ich sehr schön gefunden. Emotionen, egal von welcher Art, können mir dienen. Sie erzählen mir etwas. Die Frage ist, die sich dann stellt, was mache ich jetzt mit diesen Gefühlen? Wir leben in einer wahnsinnig gefühlsbetonten Zeit. In einer Zeit, wo wir, wenn wir etwas fühlen, auch irgendwie sagen, es ist so. Und dazu ein Satz aus der Psychologie, der uns nachher noch einmal begegnet. Menschen neigen dazu, ihre Wahrnehmung auf die Reize zu fokussieren, die ihre Überzeugungen bestätigen. Das sagt der Professor Dr. René Pasch. In der Idee sind Gefühle etwas Positives. Gott selber fühlt auch. Aber wir haben ein Problem. Unser Herz ist trügerisch. Darum sind die Reize zwar Informationen, die Berechtigung haben und in gewissem Maß auch eine Wichtigkeit haben. Allerdings glaube ich nicht, dass es der entscheidende Faktor soll sein, ob wir jetzt von etwas überzeugt sind oder nicht. Sei das über uns selber oder über etwas Allgemeines. Ein Mensch, der ein gutes Verhältnis hat zu seinen eigenen Emotionen, also wie man auch sagt, in tune ist, der kann durchaus seine Emotionen vielleicht gut einordnen. Und sie werden einem zur Hilfe, aber wegen dem müssen sie nicht unbedingt richtig sein. An was missest du, ob deine Gefühle dir zu Wort von einer Sache führen? Das ist eine Frage, die ich mir vielleicht ein, zwei oder drei, vier Mal mehr stellen wie bisher. Die Bibel sagt, unser Herz ist von Natur aus trügerisch, Jeremia 17,9. Es kann betrogen werden. Es kann sich selber betrügen. Warum? Das ist wieder mal die alte Geschichte, der Sündenfall. Der Fall vom Mensch aus dem originalen Design von Gott raus. Die Harmonie zwischen Mensch und Gott ist verloren gegangen, aber auch die Harmonie im Mensch selber ist verloren gegangen. Unsere Emotionen zwar eine gute Idee von Gott, er selber fühlt ja auch und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, aber die Falschheit vom Mensch aufgrund von dem Abwenden von Gott hat dazu geführt, dass wir ein trügerisches Herz gekriegt haben. So mag unser Denken stark geprägt sein von dem, was ich fühle. Ich mag mich vielleicht auch so fühlen, aber es muss nicht unbedingt der Realität entsprechen. Schön wäre es, wenn es so wäre. Werden wir philosophisch. Unser Denken, sei das über uns selber oder über die Gesellschaft, über Wort, Moral, wird immer an etwas gemessen. An was ist vielleicht die entscheidende Frage. Der C.S. Lewis geht dieser Frage gerade in Bezug auf die Moralität des Menschen nachher in dem Buch «Mere Christianity» oder auf Deutsch, ich finde den Titel nicht so passend, «Pardon, ich bin Christ». Ich weiß nicht, wie man das so hätte können übersetzen, aber es ist gleich, kann ich wirklich sehr empfehlen, finde ich sehr inspirierend. Die Forschung kann ja einfach beschreiben, was sie sieht und dann eine Deskription machen und daraus eine Erklärung, eine Explikation. Hypothesen, Theorien aufstellen. Sie versucht Kausalität, sie versucht den Grund zu erforschen. Und dann darauf haben, probiert sie, eine Vorhersage zu treffen, damit Ereignisse in Zukunft präzise können vorhergesagt werden. Und durch das haben wir schon grossartige und wichtige Erkenntnisse gefunden, wo wir alle davon profitiert haben. Der Ursprungsgedanke von einer Sache, die Worte dahinter, könnte trotz stimmigen Ergebnissen aber verdeckt oder unergründlich bleiben. Es gibt immer wieder eine übergestellte, scheinbar unsichtbare Bemessungsgrundlage oder Wort, wo wir uns daran orientieren, bewusst oder unbewusst. Wir alle haben irgendwie einen Sinn dafür. Aber vielleicht können wir es nicht voll und ganz ergründen. Die Bibel gibt uns da eine interessante Antwort. Gott. Gott, der Schöpfer. Und wenn das so ist, dann ist bei ihm übergeordnete Worte, übergeordnete Weisheit, wo teilweise selber in der Schöpfung steckt, also auch in uns. Eben wie gesagt, wir haben irgendwie einen Sinn dafür. Aber nie aus der Schöpfung raus selber in einer Fülle erfasst werden kann. Der Schöpfer ist unser Schöpfer. Er hat sich den Mensch als sein Ebenbild geschaffen und kennt somit auch unsere Emotionen, unser Denken, unsere Psyche ausgezeichnet. Er weiß ganz genau, wie es funktioniert. Zu welchem Zweck? Und ich persönlich finde das sehr beruhigend. Dürfen mit einem Schöpfer unterwegs sein? Dürfen mit meinem Schöpfer unterwegs sein? Wo alles ganz genau versteht. Habt ihr schon einmal mit einer Sache zu tun gehabt, wo ihr gemerkt habt, ach, das ist einfach eigentlich einfach zu gross für mich, ich bin völlig überfordert. Aber ihr habt einen Profi an eurer Seite gehabt, der einfach so etwas von im Griff hatte und ihr einfach euch an ihn dranhängen konnte. Schon mal erlebt? Ist schön, oder? Schön, ja, das haben wir erlebt in der Lehre. Wirtschaftsprüfungen, der Kollege nebenan, absolut Brain, hat es völlig verstanden. Großartig gesehen, neben ihm zu hocken im Unterricht, hast du plötzlich dann nachher die Sachen doch verstanden, auch wenn es der Lehrer nicht gut überbracht hat. Aber wenn wir jetzt doch den Schöpfer von der Psyche und der menschlichen Existenz als Begleiter, als Freund und als Herr dürfen haben, was bedeutet das jetzt für das Ausgeliefertsein von unserem Denken oder von unserem Fühlen? Bin ich jetzt dazu verdammt, Opfer von meinen Gedanken und Emotionen zu sein? Zum dem noch ein bisschen näher gehen, schauen wir uns die zwei Beispiele an, einerseits aus der Psychologie und aus der Bibel, zum Thema der negativen Denkmuster. Vielleicht gibt uns das nochmal ein grösseres Bild. Starten mit dem Fokus auf Sportpsychologie. Oft geht, wie bereits angedeutet, gehen durch Erlebnisse und Emotionen unseren Denkmuster, auch den negativen Denkmuster, voran. Es bildet sich so Trampelpfad in unserem Hirn. Der Professor Dr. René Pasch, ein renommierter Sportpsychologe in Deutschland, der einen holistischen, einen ganzheitlichen Ansatz vertritt, hat das da Folgendes eben gesagt. Menschen neigen dazu, ihre Wahrnehmung auf die Reize zu fokussieren, die ihre Überzeugungen bestätigen. Zum Beispiel die Überzeugung im Sport, nicht genug zu sein. Die führt anscheinend tatsächlich zu mehr Fehlern und Bestätigung von der eigenen Angst. Doch die tiefe Trampelpfad in unserem Denken, wir haben sie alle, wir neigen alle automatisch dazu, sie sind ja eben eingetrampelt. Die müssen nicht definitiv sein. Man kann alternative Gedankensmuster entwickeln und trainieren, meint er. Nennt sich Neuroplastizität. Also neue neurologische Verbindungen bilden im Hirn. Und Sportpsychologie, das klingt jetzt fast so, als wäre das nichts für den Normalsterblichen. Aber es ist auch für mich, habe ich das Gefühl, so eine Elite-Mentalität, oder? Weil die müssen wahnsinnig schnell, müssen sie irgendwie können, müssen sie sich können anpassen oder müssen sie sich können überwinden in Situationen, hochdiszipliniert. Selber bin ich begeisterter Fußballfan und habe das schon oft erleben, wie mein Team Liverpool in einer vermeintlich geschlagene Situation plötzlich wieder sich zurückgekämpft haben und dann noch den Sieg geholt haben und eigentlich das Glück zu ihren Gunsten geändert haben. Es muss sich nicht unbedingt in unsere alltäglichen Herausforderungen übersetzen, aber es kann. Weil die Sportpsychologie sich eigentlich mit dem menschlichen Erleben und Verhalten unter Leistungsdruck auseinandersetzt. Und das kennen wir alle. Wir haben wahnsinnig viele Gedanken jeden Tag. Und die meisten gehen im Autopilot über die Pfad, die eben sich bildet haben in unserem Denken. So meint auch der Pasch. Aber jetzt meint er, wir können die wichtigen Gedanken identifizieren und uns darauf fokussieren und unser eigenes Verhalten in diesem Moment analysieren. Vielleicht das aussprechen und dann aufnehmen und nochmal anhören, meint er. Und dann schauen auf gewisse Wörter, so Absolutismen, so im negativen Denken oder in hartnäckigen Denkmuster, hat es sehr extreme Wörter drin, wie müssen, nur, nicht. Aber stimmt jetzt dieses Missdenken über mich selber, über eine Situation, entspricht das der Wort? Nochmal der Vergleich zum Fußball. Bin ich jetzt wirklich geschlagen, weil ich das Hinspiel verloren habe? Sind wir geschlagen? Oder sehe ich vielleicht nicht die ganze Wahrheit? Dass es noch immer möglich ist, dass die Qualität eigentlich vorhanden ist. Kann man natürlich nicht bei jedem Fußballclub anwenden. Oder? Gut, nein. Die entscheidenden Gedanken kann man erkennen und stoppen, sie loslassen. Der Pasch meint, man kann sie ersetzen mit positiven Gedanken. Und es können tatsächlich neue neuronale Verbindungen entstehen. Ein Prozess, der Einsatz und Zeit erfordert. Durchaus eine richtige Willenssache. Aber wie gut müssen wir in dem nicht allein sein? Im Fußball gibt es Fans. Es gibt Wetter. Schlechte und gute Tage. Und auch bei uns gibt es zusätzliche Faktoren. Psychologie für sich allein ist vielleicht nicht immer ganz die volle Wahrheit. Ein sehr kontroverser Satz. Aber wenn wir wirklich einen ganzheitlichen Blick auf unsere Psyche werfen wollen, dann fehlt doch noch etwas. Psychologie, wenn wir den Erdenker von der menschlichen Psyche ausklammern, bildet vielleicht nicht das ganze vollständige Bild ab. Weil auch wir nicht nur denken sind. Aber mit Jesus, im Weg, der Wort und das Leben, kommen wir eben auf den Weg, der ans Ziel führt. Wir kommen in die Wort, wo die Lügen weichen müssen. Und wir kommen ins Leben. Weil bei ihm fangen wir wirklich an zu leben. Kommen wir noch zu einem biblischen Gedanken dazu. Ich habe mir überlegt, ja okay, welches Beispiel würde jetzt so negative Denkmuster, welches Beispiel aus der Bibel würde jetzt das etwas dazu sagen, zu den negativen Denkmuster? Und es gibt wahnsinnig viele Beispiele. Es gibt wahnsinnig viel. Ein paar passender, ein paar weniger haben wir da Gedanken gemacht. Ich dachte, ja, der Gideon, der hat kein Selbstvertrauen gehabt, kein Gottesvertrauen gehabt. Oder der Saul, wo in Wahnvorstellungen und Maniekeit ist, in Bezug auf sein Versagen als König und seine zählten Tage als König. Oder auch der David mit seiner Arroganz, dass er das Gefühl hat, er kann sich alles nehmen, weil er König ist. Oder der Saulus mit seinem Hass auf die Christen. Oder der Petrus und der Mose, wo irgendwie einen Selbstwertmangel vielleicht hatten. Es gibt noch deutlich, deutlich mehr. Beispiel. Aber etwas ist mir dabei aufgefallen, bei all diesen Geschichten und auch bei den Beobachtungen von meinem eigenen Leben und bei den Beobachtungen vom Leben im Allgemeinen. Der Mensch ändert sein Denken sehr selten, ohne dass es einen Einfluss von außen gibt. Die meisten Geschichten in der Bibel über Sinnesänderungen von einem Menschen beinhalten klares Eingreifen von Gott. Nachdem sich der Mensch selber an die Wand gefahren hat, oder will ergänzen, nachdem er an die Wand gefahren worden ist. Amigs sind wir wirklich nicht selber verantwortlich. Ein paar habe ich aufgezählt. Der Saul finde ich hier ein Paradebeispiel für das Nicht-Ändern von seinem Denken, nachdem er sein König sein verwirkt hat und eigentlich den David umbringen wollte. Dafür der David eigentlich wieder als gutes Beispiel, nachdem es geklopft hat und der Nathan ihm seine Schande aufgezeigt hat, weil er ja den Uriah sterben lassen hat, nachdem er Bathsheba, seine Frau, geschwängert hat. Aber es ist dort zu einem Sinneswandel gekommen. Wie oft kommt es vor, dass wir erst dann kapitulieren und unser eigenes Denken loslassen, wenn wir eigentlich schon bewiesen haben, dass wir verloren haben. Und mein Wunsch wäre es, dass wir grundsätzlich bereit wären, unser Denken verändern zu lassen. Und das nicht erst dann, wenn schon eine Katastrophe passiert ist. Das erleben wir natürlich auch. Aber auch dann, sehr oft, ist es eine Ausseneinwirkung. Eine Geschichte, die ich ganz spannend gefunden habe, wo wir auch einige praktische Schlüsse daraus ziehen können, ist die Geschichte von der Erkundung vom verheißenen Land von einigen Männern. Dort, wo auch der Kaleb und der Josua dabei waren. Hier der Text aus 4. Mose 13, 25 bis 33. Sind ihr bereit? Sind ihr gedanklich bereit? Sind ihr ready für die Geschichte? Es ist schon viel gesehen. Sind ihr ready? Schnell durchschnaufen. Let's go. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark, und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch die Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter wohnen im Bergland, und die Kaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundeten hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Das Resultat ist ein Murren unter dem Volk. So fest, dass sie wieder nach Ägypten zurückkehren wollen, in die Knechtschaft. Im Kapitel 14, 4 bis 11 geht es weiter. Und sie sprachen zueinander: Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, Sohn Jephunes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. Aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftshütte vor allen Kindern Israels. Und der Herr sprach zu Mose: Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ganz spannende Geschichte. Ich glaube, wir können einiges über das eigene Verhalten daraus herausziehen. Auf ein paar Sachen, auf zwei, also folgende Sachen möchte ich eingehen. Wir haben zwei Parteien. Zwei Arten vom Umgehen mit dieser Situation. Die Beobachtungen sind für 40 Tage passiert. Viel ist gesehen worden, unter anderem eben das verheißene Land. Und es ist nicht unbewohnt. Eine grosse Herausforderung aber. Das Volk, das dort gelebt hat, ist im Volk von Israel nicht wohl gesunden gewesen. Nein, es sind Finde und sogar Riesen. Und nicht nur die Riesen sind hoch über diesen Männern, über diesen Menschen geragt, sondern eben auch die Herausforderung, die eben mit dem Einzug in das verheißene Land mitgekommen ist, ist hoch über diesen Männern geragt und es hat sie droht zu verdrücken. Ui. Und die Reaktion der Männer war so. Sie hatten panische Angst. Sie haben nicht nur den Mose davor gewarnt, sondern das gesamte Volk und haben in ihrer eigenen Panik angefangen, Sachen zu verschlimmern und sind in eine Negativspirale gefallen. Sie haben geklagt und sie haben gejammert. Sie haben sich gegen den Mose gewendet und auch gegen Gott. Sie haben sogar wollen auf Ägypten zurück. Ja, was ist jetzt die Folge daraus? Die Männer, die im Land von Milch und Honig gesehen sind und es ausgekundschaftet haben, haben sich ihrem Denken und ihren Gefühlen angegeben. Alles ist aus ihrer Sicht an diesen Herausforderungen selber hängen geblieben. Es hat unüberwindbar geschonen. Völlig verständlich. Und weil sie sich so gefühlt haben, ist es auch so gesehen. Und die Begebenheiten in diesem Land haben das Denken anscheinend unterstützt. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Die Männer haben ihre Denktrampelpfade im Kopf. Nochmals Zitat von Pasch. Menschen neigen dazu, ihre Wahrnehmung auf die Reize zu fokussieren, die ihre Überzeugungen bestätigen. Und noch einmal ein Zitat von Jeremia. Das Herz des Menschen ist trügerisch. Sie sind in dem Denken gesehen, wo eigentlich das gleiche Denken war, wie in der Unterdrückung von Ägypten. In ihrem Denken sind sie in dieser Unterdrückung in Ägypten verweilt. Durchaus verständlich, in so einer Situation Angst zu kriegen und auch in die gewohnten Trampelpfade zu verfallen. Schließlich handelt es sich ja auch um ein Volk, das jahrzehntelang, jahrhundertelang in der Sklaverei gelebt hat. Die Denkmuster haben starke Prägungen hinterlassen in ihrer Identität. Ihre Emotionen, ihre Angst haben dann dazu geführt, dass sie diesen Pfad nachgegeben haben. So weit, bis es zu einer Eskalation kam. Die Folge daraus kollektive Panik, oder? Panik und ein Misstrauen gegenüber Gott, Mose. Und das ganze Volk hat mitgemacht. Ein Aufschrei ist gekommen für eine Rückkehr in den Komfort von der Bekanntheit, von der eigenen Sklaverei. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vielleicht brutal ausgedrückt, zurück in die Opferhaltung. Die Opferrolle und die Opferhaltung. Aber dem steht etwas gegenüber. Dem gegenüber steht das Versprechen von Gott, und zwar ein deutliches. Ein Versprechen, dass das Land ihnen wird gehören. Nämlich ein Versprechen, das zurückgeht bis zum Abraham und in der Geschichte von diesem Volk tief verwurzelt ist. Nicht nur das Versprechen allein, sondern die tägliche Versorgung in der Wüste für fast zwei Jahre lang seit der Befreiung aus Ägypten. Tägliche Versorgung. Dem steht einer gegenüber der Berg Sinai, wo sie Gottes Gegenwart stark erlebt haben, wo sie das Gesetz gekriegt haben. Und dann eben der mächtige Auszug aus Ägypten mit den Plagen, die sie gesehen haben und mit dem Wunder durchs Meer durchlaufen. Ihre Augen haben gesehen. Zeichen und Wunder haben sie erlebt. Eine Feuersäule haben sie gesehen. Ihre Ohren haben gehört. Sie haben den Donner gehört und das Wort von Gott durch den Mose. Ihre Körper hat gespürt den Hunger in der Wüste und die Gegenwart von Gott auf dem Berg Sinai. Sogar ihre Geschmacksnerven haben geschmeckt. durch das Brot, Manna und die Wachteln, die Gott ihnen jeden Tag gegeben hat. Und ihr Herz hat es auch wahrgenommen. Weil sie haben eine riesige Freude gehabt und haben gejubelt und Lobpreis gemacht, wo sie aus Ägypten ausgezogen sind, durchs Meer durch. Aber ihr Denken war immer noch das Gleiche. Und Gott hat gesagt, wie lange wollen sie noch nicht glauben, obwohl der Zeichen und Wunder, die sie gesehen hatten. Nicht so der Josua und der Kaleb. Hat sich ein bisschen verzogen, he? Sie haben sich nicht auf die Spirale der anderen Menschen eingelassen, die negative Spirale. Sie haben die gleiche Geschichte geteilt. Sie haben die gleichen Voraussetzungen gehabt. Die Herausforderung war genau die gleiche. Sie haben sogar das gleiche auskundschaftet. Aber der Josua und der Kaleb haben sich an etwas erinnert. Und sie haben dann das Volk auch an das erinnert. Nämlich das Versprechen von Gott. Sie haben sich an die Wunderkraft von Gott erinnert. Ihr Denken war schon verändert. Der Jordan ist schon überschritten, könnte man sagen. Der Trampelpfad von der Gefangenschaft und der Depression sind schon verändert worden zum Pfad von der Hoffnung, vom Vertrauen und von der Zuversicht. Weil sie haben Gott anerkannt als der, der er eben ist. Sie haben ihn gefürchtet und sind dadurch weise geworden. Die Konsequenz des Volkes war dann 40 Jahre lang Wüste. Und euch vorstellen, sie sind nach fast 2 Jahren sind sie am verheißenen Land eigentlich gesehen. Und dann nachher nochmal 40 Jahre in die Wüste Kreisle drehen. Der Josua und der Kaleb, die haben aber die Erziehung angenommen von Gott und haben das Vertrauen in Gott bestätigt. Sie haben dann auch ins verheißene Land dürfen und können gehen, während eine ganze Generation in denen 40 Jahre lang gestorben ist und ihnen ist verwehrt geblieben. Sie sind in der Wüste von ihrem Denken hocken geblieben. Aber jetzt kommt die Hoffnungsbotschaft für uns. Auch uns führt Gott amigs in Wüstenzeiten. Nicht unbedingt als Bestrafung, nein, sondern zur Erziehung. Weil dort lernen wir Abhängigkeit von Gott. Dort werden wir geformt, bis wir bereit sind, das Versprechen von Gott anzunehmen. Und auch in dem Innen zu laufen. Hart? Ja. Aber oft notwendig. Wie sonst, wenn wir die Notwendigkeit von Gott und seiner Weisheit für unser Leben erkennen? Wie können wir jetzt unseren Sinn erneuern, wie es im Römer 12,2 heißt? Durch eigenes Gnaden? Vielleicht nicht. Oder bedingt. Vielleicht finden wir es ein bisschen aus der Wüste raus durch das. Oder gehen von der einen Trampelpfad auf die nächste Trampelpfad. Oder wir lernen vielleicht, so wie es auch die Israeliten gemacht haben, sich in der Wüste bequem zu machen. Aber Gott hat den Weg bereitet. In und durch Jesus. Der Weg wird uns leben. Jesus, der uns in allem mit Abstand das grösste Vorbild war, hat uns aus der Schlinge von der Sünde erkauft, hat uns freigekauft. Halleluja. Und er hat, bevor er aufgefahren ist, in den Himmel uns und seinen Jüngern einen Helfer angekündigt. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, der Geist Gottes ist der Helfer und der, der unser Wesen verändert. Wieder ane zu dem originalen Design von Gott. Das, was er von Anfang an geplant hat für uns. Und hier zu ihm und der in Gott wohnende Wort. Der Heilige Geist gibt uns Wort. Er erinnert uns an das Wort von Gott. Und er kann unser Denken verändern. Denn wie der Josua und der Kaleb mit dem Volk gemacht haben, hat der Heilige Geist oder tut der Heilige Geist uns an die Verheißungen von Gott erinnern. Ja gut, aber wie jetzt das? Unterordnung und Loslassen. Die zwei Sachen. Der Josua und der Kaleb haben das gemacht. Sie haben die Autorität von Gott anerkannt, über ihrem Denken, über ihrem Gefühl. Der Heilige Geist ist der Helfer und der, der unser Wesen verändern kann, in unserer, mit der Zusammenarbeit mit uns. Aber nur dann, wenn wir auch die Autorität von seinem Wesen und seiner Weisheit anerkennen. Ohne dass die Autorität vom Geist gesetzt ist in deinem und in meinem Leben, dann wird es schwierig. Im besten Fall es geknoten. Wenn du die Freunde ignorierst und schlecht behandelst, meldet er sich vielleicht nicht mehr. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf, aber er kommt immer wieder klöpfeln. Und loslassen ist der andere wichtige Punkt. Der Josua und der Kaleb haben mit Sicherheit, wo sie sind auskundschaften, die 40 Tage, die haben sicher schwer geschluckt. Die haben sicher Momente vom Zweifeln gehabt. Aber im Gegenzug zum Volk haben sie dem Wort von Gott Vertrauen geschenkt und haben das über die Zweifel gestellt und haben losgelassen. Oder aufgegeben. Das ist vielleicht das bessere Wort dafür. Vielleicht müssen wir dann aber auch noch sagen, ja, an welchem Ort müssen wir denn aufgeben? Uns selber und unser Denken immer wieder vor die Füße von Gott legen. Vor die Füße von Jesus legen. Kapitulieren. Es aufzugeben. Zu anerkennen, dass ich und du nicht die sind, die die Weisheit haben. Sondern, dass sie in der Person vom Geist lebt. Die Weisheit vom Mensch dreht uns nicht. Aber die Weisheit vom Geist, die dreht uns. Sich dem Geist aussetzen, auch wenn es einmal weh machen kann. Der Heilige Geist wird dir Worte ins Herz geben, die daran erinnern, sei das Worte über deine Identität in Christus, im Wesen von Gott, in der Kraft von Gott oder auch der Sünde und wer eben Sieger ist. Der Geist lebt in uns und ist die beste Quelle fürs Leben, die wir uns nur wünschen können. Er hat veränderte Kraft durch seine Leitung, durch sein Erinnern und durch die erlebbare Liebe von Gott. Das verheißene Land steht nicht nur für ein physisches Land, wo die Israeliten reinziehen konnten, sondern es steht für die Erlösung, für das Heil in Gott, in Christus allein. Ja, eines Tages wird Gott alles neu machen. Die definitive Wiederherstellung, das vollkommene Heil. Aber durch den Geist fängt er jetzt schon an. In dir und mir. Vertrau darauf. Du bist nicht Opfer von deinen Gefühlen und von deinen Gedanken. Ich habe das selber am eigenen Leib erfahren. Ich sage es nicht einfach so. Jetzt erzähle ich noch 20 Minuten das Zeugnis. Nein, es wird sprengen. Wenn es euch interessiert, kommt gerne auf mich zu. Ich tue es gerne erzählen. So viel mal als Teaser. Ein Arzt hat mir mal gesagt, ich sei schwer depressiv. Genau, wenn ihr mehr wissen wollt, kommt zu mir. Genau. Zum Abschluss noch einmal einen kleinen Einschub oder ein Disclaimer. Ich weiss, jeder einzelne von uns ist einzigartig und jede Situation ist auch dieser Person seiner eigene Situation. Vielleicht denkst du dir jetzt nach dem, was ich alles gesagt habe, Silas, du hast doch absolut keinen blassen Schimmer, wie es mir geht oder wie sich das anfühlt. Das stimmt. Das muss ich aber auch nicht. Die Idee von dieser Predigt ist von Anfang an gesehen, zu sagen, du kannst in deiner Situation, in deinem Denken, in deiner Überzeugung Veränderung erfahren. Denn der Gott, unser Gott, ist grösser als dies und mein Denken, als deine und meine Weisheit, als deine und meine Erfahrungen und Emotionen. Er ist der Erdenker. Er hat nicht gesagt, Angst ist nicht eine berechtigte Reaktion auf die Riesen im Land Kanaan. Aber wie wunderbar ist es, dass die und mein Denken, deine und meine Gefühle für Gott Berechtigung haben. Und dass er darauf eingeht und dir und mir helfen will, auf seine Weisheit, auf seine Worte zu vertrauen. Zu lernen, zu verstehen. Durch den Helfer, den Heiligen Geist. Den Geist der Wort. Und wenn das auch nur heisst, dass du sagst, ich baue auf dich, Heiligen Geist, und nicht auf mich, auch wenn ich es nicht verstand. Wenn wir das tun, haben wir, glaube ich, eben schon viel, viel mehr verstanden, wie wir denken. Das kann Kapitulation heissen. Das kann aber auch ein langsames Aufbauen von Vertrauen sein. Oder beides. Nicht die Weisheit vom Mensch treibt, aber die Weisheit vom Geist. Herr, gib uns Weisheit. Auch dann, wenn die Sachen keinen Sinn ergeben oder hart sind. Und auch wenn alles gut ist, dann gib sie uns erst recht. Amen.